Paige Holden setzte ihren Pickup verärgert in die letzte freie Parklücke auf dem Gelände. War ja klar, dass diese nicht weiter von ihrer Wohnung entfernt hätte liegen können. War ja klar, dass es regnete. Wenn du zu Hause wärst, hättest du jetzt gemütlich in deine Garage fahren und im Trockenen aussteigen können. Du hättest Minneapolis niemals verlassen sollen. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Ihre Spottstimme. Sie hasste ihre Spottstimme. Sie schien sich immer dann in ihrem Bewusstsein einzunisten, wenn sie ihr am wenigsten entgegenzusetzen hatte. Zum Beispiel, wenn sie vollkommen erschöpft war. Wie jetzt. Zieh bloß Leine, murrte sie, und der Rottweiler auf dem Beifahrersitz stieß ein tiefes Grollen aus, das Paige als Zustimmung wertete. Wenn wir zu Hause geblieben wären, dann wäre das kleine Kind jetzt noch immer bei seiner Schlampe von Mutter. Sie presste die Kiefer zusammen, als die nur wenige Stunden alte Erinnerung in ihr aufstieg. Den entsetzten Ausdruck auf dem Gesicht des Jungen würde sie wohl niemals vergessen. Wollte es auch gar nicht. Heute Nacht hatte sie etwas bewirkt. Sie, Paige Holden, hatte dazu beigetragen, dass ein Mensch vor einem schlimmen Schicksal bewahrt werden konnte. Die Gesichter der Opfer, denen sie hatte helfen können, waren die Erinnerungen, die sie heraufbeschwören musste, wenn sie aus ihren Albträumen hochschreckte, wenn das Schuldgefühl in ihrer Kehle aufstieg und sie zu ersticken drohte. Zachary Davis würde sein Leben leben können. Zumindest auf lange Sicht. Weil ich heute Nacht da war. Das haben wir gut gemacht, Peabody, sagte sie mit fester Stimme. Du und ich, wir beide. Der Hund scharrte mit der Vorderpfote an der Tür. Er war stundenlang mit ihrem Wagen eingepfercht gewesen und hatte geduldig gewartet, seine Pflicht getan und auf mich aufgepasst. In seiner Anwesenheit fühlte sie sich sicherer, auch wenn es sie ärgerte, dass sie immer noch seinen Schutz brauchte, um nachts ruhig schlafen zu können, dass sie trotzdem noch zusammenfuhr, sobald sie in unmittelbarer Umgebung eine plötzliche Bewegung wahrnahm. Aber so war es nun einmal. Und nur langsam lernte sie, damit umzugehen. Ihre Freunde zu Hause hatten sie zur Geduld ermahnt. Es sei erst 9 Monate her, und sich von einem Überfall zu erholen, konnte Jahre dauern. Jahre! Paige dachte nicht daran, so lange zu warten. Mit einer unwirschen Bewegung zog sie sich die Kapuze über den Kopf und befestigte die Leine an Peabodys Halsband. Sie würde ihn Gassi führen, sich einen Kaffee besorgen und anschließend schnell unter die Dusche springen, bevor sie zu ihrem nächsten Termin aufbrach. Schlafen könnte sie später. Wenn sie müde genug war, träumte sie nicht. Und ein paar Stunden traumloser Schlaf klangen nahezu himmlisch. Peabody trabte schnurstracks auf den Laternenmast zu, an den alle Hunde des Viertels am liebsten pinkelten. Während er noch schnupperte, klingelte ihr Telefon. Sie jonglierte einhändig mit Schirm und Leine und blickte aufs Display, bevor sie sich das Handy zwischen Ohr und Schulter klemmte. Es war Clay Maynard, seit 3 Monaten ihr Partner und, bis sie selbst eine Ermittlerlizenz in den Händen hatte, ihr Chef und selbsternannter Beschützer. »Wo bist du?« bellte der Privatdetektiv in den Hörer. Er hielt sich nur selten mit Grüßen auf, gab sich meistens barsch, manchmal sogar grob, aber er war ein verdammt kluger Mann. Unter der ruppigen Oberfläche verbarg sich ein guter Mensch, der ihr in den 3 Monaten, die sie nun schon in Baltimore wohnte, so etwas wie ein großer Bruder geworden war. Und da sie in den vergangenen 15 Jahren in ihrem ehemaligen Karate-Dojo mit unzähligen selbsternannten großen Brüdern trainiert hatte, wusste sie inzwischen ganz genau, wie man mit dem lästigen, doch unweigerlich auftretenden männlichen Beschützerinstinkt am besten umging. Cool bleiben. Mit Humor kontern. Ich stehe unter einer Laterne und sehe Peabody beim Pinkeln zu. Soll ich dir ein Foto davon schicken? Fragte sie trocken. Peabody nimmt es mit seiner Privatsphäre nicht so genau, wenn es sich also beruhigen würde? Einen Moment lang herrschte Schweigen. Dann glaubte sie, ein leises Lachen zu hören. Tut mir leid. Ich hatte versucht, dich über Festnetz zu erreichen. Ich war der Meinung, du müsstest eigentlich längst zu Hause sein. Paige hätte ihn gerne daran erinnert, dass sie 34 war, nicht 4, und er nicht ihr Vormund. Aber sie ließ es. Ich musste bei der Polizei noch meine Aussage machen. Hast du sowas schon einmal gesehen? Fragte Clay. Eine koksschnupfende Mutter? Ja. Das war eine ihrer frühesten Kindheitserinnerungen. Doch davon erzählte sie so gut wie nie. Eine Mutter, die ihrem zugedröhnten Lover erlaubt, ihr Kind zu begrapschen? Nein. Der 6-jährige Zachary war Gegenstand eines brutalen Sorgerechtsstreits gewesen. Mom war kokainabhängig geworden. Und Dad hatte die Scheidung eingereicht und das alleinige Sorgerecht beantragt. Mom hatte dagegen geklagt und behauptet, sie sei längst wieder clean. Aus Angst, das Gericht würde sich auf die Seite der Mutter schlagen, hatte John Davis Clay engagiert, um zu beweisen, dass seine Ex-Frau immer noch Drogen konsumierte. Was der Grund dafür gewesen war, dass Paige als neuestes Mitglied von Clays Detektei die ganze Nacht vor Sylvias Wohnung gesessen und Bilder gemacht hatte. Er hätte den Jungen vergewaltigt, sagte Clay. Du hast das verhindert. Jetzt kriegen sie Sylvia wegen Drogenbesitz und Kinderprostitution dran. Ich hatte Glück. Der Streifenwagen kam nur eine Minute, nachdem ich den Notruf gewählt hatte. Allerdings wäre ich selbst reingegangen, hätte es länger gedauert. Zur Not hätte ich sogar die Tür eingetreten. Unter keinen Umständen hätte ich zugesehen, wie dieser Kerl sich an dem Kind vergreift. Ich wohl auch nicht. Aber dieser Kerl hatte dummerweise eine Pistole. Und gegen die kann selbst ein schwarzer Gürtel nichts ausrichten. Paige ertappte sich dabei, wie sie unweigerlich ihre Schulter rieb, wo eine hässliche, wulstige Narbe ihre Haut verunzierte. Clay hatte sich nett ausgedrückt, hatte sich verkniffen hinzuzufügen, genauso wenig wie im vergangenen Sommer. Okay, nimm dir heute frei. Ja, vielleicht. Oder ich arbeite von zu Hause. An Marias Fall gibt es noch einiges zu tun. Der Fall, den du pro bono übernommen hast, sagte er mit einem Hauch von Missbilligung. Du hättest es nicht anders gemacht, Clay. Er seufzte. Paige, jeder Knastbruder hat eine Mama, die von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt ist. Ich weiß, dass du mich für naiv hältst, antwortete sie. Alles hat dafür gesprochen, dass Ramon Munoz schuldig ist. Aber ein paar Einzelheiten passen nicht. Schlimmstenfalls ackere ich mich durch stapelweise Prozessprotokolle und sammle Erfahrung. Sie dachte an die Tränen in Marias Augen, als sie sie um Hilfe gebeten hatte. Im besten Fall kann ich Mama Munoz ein bisschen Frieden verschaffen. Verwende nun nicht zu viel Zeit darauf, okay? Wir müssen auch unsere Stromrechnung bezahlen. Maria will nachher vorbeikommen und mir neue Informationen bringen. Wenn die nichts taugen, lasse ich die Finger davon. Wenn doch, kannst du ja mal einen Blick drauf werfen. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich brauche einen Kaffee. Das Quietschen von Reifen ließ sie herumfahren. Beim Anblick des Minivans, der auf sie zuschoss, reagierte sie sofort. Sie sprang zur Seite, riss Peabody an der Leine mit sich und landete hart auf Knien und Händen im Matsch. Hinter sich hörte sie das Knirschen von Metall. Einen Moment lang verharrte sie reglos und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Endlich drang Peabodys Gebell zu ihr durch und sie blickte wie betäubt auf. »Sitz!« befahl sie ihm und er senkte, zitternd vor Erwartung, das Hinterteil. »Paige! Paige!« drangen Clays Rufe aus ihrem Handy, das ein paar Meter entfernt auf dem Boden lag. Noch immer auf allen Vieren kroch sie hin und nahm es an sich, während sie sich gleichzeitig umwandte und nach dem Van Ausschau hielt. Ihr Herz hämmerte wild. »Alles in Ordnung, ich bin wieder da.« »Ruhig, ganz ruhig, atme tief durch.« »Was ist da gerade passiert?« »Ein Minivan.« Der gegen den Laternenmast gekracht war, an dem sie gerade eben noch gestanden hatte. Einschusslöcher zogen sich vom Heck bis zur Windschutzscheibe. Die Fenster waren gesplittert. »Auf den Wagen ist geschossen worden.« »Ich rufe die 911«, sagte Clay knapp. »Bring dich in Sicherheit.« Sie sprang auf die Füße, erstarrte aber plötzlich, als sie die Schiebetür der Fahrerseite sah. Sie war rostrot, während der restliche Wagen blau lackiert war. »Das ist Marias Van!« Paige rannte los, während ihr Herz erneut zu hämmern begann. Über dem Lenkrad zusammengesunken lag eine Frau. Oberkörper und Airbag waren voller Blut. »Clay, sag der Zentrale, dass hier jemand verblutet! Schnell!« »Bleib in der Leitung, Paige«, befahl er. »Ich rufe die Polizei von einem anderen Telefon an.« Ohne aufzulegen, schob Paige das Handy in die Tasche. »Déjà-vu«, zischte die Stimme in ihrem Kopf, doch sie schob die Erinnerung von sich. »Maria, bitte!« Mit aller Kraft zerrte sie die eingedellte Tür zur Seite und bemühte sich, die aufsteigende Panik niederzukämpfen. In Marias abgewetztem Mantel waren Löcher zu sehen. Einschusslöcher. Sie legte ihre Finger an Marias Hals und fühlte ihren Puls. Da war er. Schwach, aber vorhanden. Gott sei Dank, sie lebt. Behutsam richtete Paige Maria auf. Dann zog sie scharf die Luft ein. Das war gar nicht Maria, sondern Elena, Marias Schwiegertochter, Ramons Frau. Aber wer würde denn... Oh Gott! Furcht hüllte sie ein wie eine dunkle Wolke. Elena hatte sich neue Informationen verschaffen wollen. Mit wachsender Furcht blickte sich Paige nach einem zweiten Auto um. Elena hatte in diesem Zustand nicht weit fahren können. Der Schütze musste ganz in der Nähe sein. Sie öffnete den Mantel der Frau und suchte nach einer Wunde, die sie versorgen konnte. Aber Elena blutete zu stark.
Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll.
Elena, sag mir, was passiert ist, drängte Paige. Wer hat das getan?
Keine Cops.
Elenas Stimme war schwach. Sie atmete kaum noch.
Bitte.
Wag es ja, nicht mehr wegzusterben, presste Paige hervor. Mit zitternden Händen knöpfte sie auch noch die Bluse der Frau auf.
Verdammt nochmal, ich kann nicht sehen, wo du getroffen wurdest.
Sie fuhr zusammen, als Elenas blutige Hand ihr Handgelenk packte. Angestrengt versuchte die Frau, die Augen offen zu halten.
Keine Cops,
flüsterte sie heiser.
Nur du. Versprich mir das.
Okay, sagte Paige verzweifelt. Versprochen. Also, wer hat das getan?
Cops.
Jagen mich. Elena sprach undeutlich, schleppend.
BH.
Paige hörte Sirenen in der Ferne. Danke, Clay. Das Geheul würde den Schützen vertreiben, sollte er sich noch in der Nähe befinden. Rasch zog sie sich den Schal vom Hals und presste ihn auf die Stelle, an der sie die schlimmste Wunde vermutete.
Hilfe ist unterwegs. USB-Stick.
Nach Atem ringend, griff sich Elena an die Brust und zerrte an ihrem blutdurchtränkten BH. Dann packte sie wieder Pages Hand und umklammerte sie mit letzter Kraft.
Sag Ramon, ich liebe ihn.
Sag du es ihm, du schaffst das. Aber Paige glaubte selbst nicht daran. Und Elenas gepeinigter Blick verriet ihr, dass sie es ebenfalls nicht glaubte.
Sag ihm, ich habe nie aufgehört, an seine Unschuld zu glauben,
flehte Elena kaum hörbar.
Bitte.
Ich sag's ihm, aber du musst versprechen, durchzuhalten. Hinter ihr kam quietschend der Krankenwagen zum Stehen. Sie hörte Türen zufallen und Stiefel, die sich rasch näherten.
Miss, bitte gehen Sie zur Seite, befahl jemand hinter ihr. Und halten Sie Ihren Hund in Schach.
Sie warf einen Blick über die Schulter und sah, dass Peabody zwischen ihr und der stetig größer werdenden Menge an Schaulustigen stand und die Zähne fletschte. Doch bevor sie reagieren konnte, hörte sie ein hohes Summen, wie von einer Mücke. Elenas Hand erschlaffte. Entsetzt taumelte Paige zurück. In Elenas Stirn befand sich ein Loch, das eben noch nicht da gewesen war. Fassungslos, die blutigen Hände machtlos zu Fäusten geballt, starrte Paige auf die Frau. Sie spürte, dass etwas Hartes, Kleines gegen ihre Handfläche drückte. Der USB-Stick, den Elena in ihrem BH versteckt und ihr in die Hand gedrückt hatte. Cops, jagen mich. Maria war überzeugt davon gewesen, dass die Polizei ihrem Sohn vor Jahren einen Mord angehängt hatte. Ihre Theorie hatte, freundlich ausgedrückt, weit hergeholt geklungen. Nun war ihre Schwiegertochter erschossen worden, und auch sie war offenbar davon überzeugt gewesen, dass die Polizei sie töten wollte. Was immer Paige in ihrer Hand hielt, war der Grund, warum Elena hatte sterben müssen.